So, Arndt, du kannst loslegen.
Wunderbar. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite aus. Mein Name ist Arndt Albrecht. Ganze kurze Vorstellung nur, weil wir wollen uns ja dem Thema Next Generation widmen. Ich habe mich sowohl aus Interesse als auch von der Hochschulseite, da ich ja Professor an der Munich Business School bin, mit diesem Thema notwendigerweise auch auseinandersetzen müssen, da wir natürlich die neue Generation oder die neue Generation auch an den Hochschulen natürlich haben und uns darauf einstellen müssen. Aber das Interessante ist, dass wir auch in der Industrie neuerdings neue Herausforderungen haben, da wir mit verschiedenen Generationen gleichzeitig arbeiten müssen. Man kann natürlich behaupten, das war in der Vergangenheit auch so, das ist auch richtig. Allerdings hat sich einiges geändert und zwar, ich würde mal sagen, die Geschwindigkeit von Technologien, die zusammen mit gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen, das wurde beschleunigt. Ganz kurz nochmal vielen Dank für die Einführung, Jürgen. Die Sache, warum ich würde es gerne alles zur Verfügung stellen, es sind leider etwas geklaute Bilder drin, ich gebe das zu, es ist ja aus Hochschul- oder didaktischen Gründen nur benutzt und nicht zur Kommerzialisierung. Trotzdem ist es mir ein bisschen suspekt, wenn ich von amerikanischen Filmen Bilder hier zeige. Ich will doch vielleicht in der nächsten Zeit auch euch noch zur Verfügung stehen, sonst muss ich wahrscheinlich in einem amerikanischen Gefängnis die nächsten Jahre verweilen. Deswegen bitte Verständnis dafür. Ich stelle auch die anderen Bilder, alle, die von mir sind, alle zur Verfügung. Der ganze Text, also Inhalte, kommen euch alle geradewegs zu. Ich würde relativ zügig nach Generation Y und Z durchgehen. Ich mache zwischendurch mal eine Pause, damit alle eine Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Bitte zwischendurch, also wenn wirklich eine Verständnisfrage kommt, dann bitte sagen, auch wenn ich ein bisschen zu schnell bin, bitte mich hindern daran. Ich habe sonst das Thema von den neuen Generationen drauf. Es soll ja ein bisschen auch interessant und kurzweilig für euch alle sein. So, ich würde dann jetzt starten. Können alle den Bildschirm sehen?
Ja.
Gut, dann starte ich mal. Also, die neue Generation, the next generation. Übrigens, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass alles auf Englisch ist. Es sind eigentlich eher mehr Bilder als... Da geht schon los. Ja, PowerPoint ist abgestürzt. Ja, was machen wir in so einem Fall? Ruhe bewahren, weil wir sind ja mit der neuen Generation unterwegs und ich habe das ein bisschen anhand von zwei Leitlinien und zwar, ich weiß nicht, wer Star Trek kennt, es muss auch keiner Star Trek kennen. Ich wollte nur mal vorführen, in welche neuen Generationen wir eintauchen können. Das ist das Raumschiff Enterprise und lasst uns doch heute Abend eine Reise in diesem Raumschiff durch die Galaxie unternehmen und der neuen Generation begegnen. Und da sind schon die neue Generation. Das ist eigentlich die alte Generation. Das ist die Generation X. Die Babyboomers, wer Star Trek kennt, die haben auch schon mal die Faust schwingen lassen. Dann die eher intellektuelle neue Generation und dann die ganz, ganz neue Generation. Und ich habe das einfach am einfachen Ampelsystem. Rot ist eher so alt, ja. Orange ist schon neuer und grün ist ganz neu. Man würde das heute akademisch mit Generation X, Y und Z. Es gibt jetzt auch noch eine hellgrüne Generation, die nennt man jetzt inzwischen Alpha. Aber ganz ehrlich unter uns, die Zeitungen wollen es natürlich und die Publikationen immer genau, dass man es definiert. Eigentlich ist das totaler Unsinn. Die Generationen sind nicht hundertprozentig festzumachen. Man wird sehen, dass es da Übergangsbereiche gibt und ich komme nachher darauf noch zu sprechen. Die Generation Y in Deutschland ist nicht die gleiche Generation Y wie in Italien oder USA. Was soll uns das eigentlich sagen? Gehen wir mal auf die neueste Generation, also sogenannte Generation Z. Wenn man die anschaut, eigentlich müsste man sich mit solchen Kreaturen beschäftigen. Wir sprechen alle von Industrie 4.0. Wie weit die Industrie 4.0 aussieht, wissen wir nicht. Vielleicht sind es auch gar keine Roboter, die wir haben werden, sondern Kombinationen aus dessen. Oder vielleicht gibt es auch ganz andere Kreaturen, die da entstehen, die vielleicht viel bessere Sinneswahrnehmung haben als wir. Auf jeden Fall wird sich evolutionär was tun. Übrigens ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Man beobachtet, dass evolutionär sich die Menschen zwar anpassen, trotzdem finden wir immer wieder, dass doch der Mensch nach alten psychologischen Mechanismen arbeitet. Alle, für die das von Interesse ist, der Begriff Neuroscience oder Neuroleadership ist in aller Munde, ist auch gerade ein Bereich, wo ich mich etwas mit beschäftige, inwieweit sich der Mensch wirklich adaptiert. Aber das soll nicht heute Gegenstand sein. Wir wollen uns überlegen, wie sieht die neue Generation aus und was heißt das? Schauen wir doch einfach mal 2 Jahre voraus, 2020. Was fällt euch dazu ein? Jetzt können alle Leute mal kurz chatten. Habt ihr die Chat-Funktion? Dann bitte ich jetzt doch um ein Wort von allen.
Oder auch einfach das Mikrofon einschalten und sprechen.
Ja, genau. Sagt doch mal, was euch bei 2020 einfällt. Hallo, seid ihr noch alle da?
Ja. Ja, wir haben nur 2 Jahre im Voraus. Das wird nicht so viel anders sein, denke ich.
Naja.
Chatbots und mehr Roboter.
Bitte?
Chatbots und mehr Roboter.
Okay. Chatbots und mehr Roboter, sehr gut, ja. Es wird doch nicht so viel anders sein, gut. Ja, was fällt euch sonst bei 2020 ein?
Das alte Forschungsprogramm hört auf, ein neues beginnt, steht im Chat.
Okay.
VR. Abkürzung.
Ja. Ja, also es ist ja eigentlich noch gar nicht so weit weg. Was fällt mir bei 2020 ein? Ich habe gedacht, 2020, so die Schlagwörter, das wird internationaler. Wir haben ja die Fußball-EM dann, die international wird, ja, 2020. Dann auch mehr Gleichberechtigung. Es ist ja inzwischen auch schon so weit gekommen, dass auch Frauen und andere Hautfarbe auf, selbst auf amerikanischen Geldscheinen, ich überlege immer, ob Trump den schon abgeschafft hat, aber hat er noch nicht, ist noch im Umlauf. Innovation versus Retro. Was wird uns da erwarten? Und das ist nämlich die Frage, werden wir wirklich noch diese klassischen Smartphones haben? Es steigen ja viele schon wieder auf alte Smartphones um. Ich weiß nicht, wer hat das rechts unten, das Bild, wer benutzt so ein Smartphone mit Kurbel-Display?
Nein.
Keiner? Es soll wieder im Kommen sein, ja? Viele kaufen sich schon wieder drehbare Telefone, man ist erstaunt. Also wir werden in der Zukunft sicherlich so eine doppelte Kombination haben. Was wir sehen an der neuen Generation Z zum Beispiel ist, dass immer mehr Interesse an alten Werten, alten Gegebenheiten kommt und das gegenüber einer sehr starken innovationsstrebigen Gesellschaft. Neue Kommunikation, das ist, ich weiß nicht, wer noch dieses ich weiß nicht, ob ihr den Fall von mir sehen könnt, das 1G, das waren ja eher schon Gewichtheben oder Hanteln. Und dann hatten wir immer mehr eine Innovation, bis die Frage ist, was haben wir 2020? Viele sprechen davon, dass eine Tastatureingabe, also dieses typische Eintippen, man weiß das ja mit den beiden Daumen, wahrscheinlich obsolet sein würde. Und man arbeitet stark momentan an nicht nur an verbalen Kommunikationswegen, sondern an neuro-kybernetischen Kombinationen bis hin zu Telepathie. Die Telepathie ist gerade wieder in den Forschungsblickpunkt gerückt. Wie weit das wirklich realisierbar ist, weiß man nicht, aber man weiß, dass über Gehirnströme durchaus Aktionen ausgelöst werden können, was paralysierten Patienten zum Vorteil gelingen. Das ist so kurz mal, wo die nächste Zeit aktuell hingeht. Was ist jetzt die Perspektive von Generation Y? Die Perspektive ist erstmal, ein Selfie ist wichtig, ja, die Selbstwahrnehmung und, oder wie sagt man, mit mehreren Euchis, ist wichtig. Hier seht ihr ein typisches Bild. Ihr wisst sicherlich, dass auch in China inzwischen oder auch in Berlin soll es geben, hat mir einer am Wochenende erzählt, direkte Wege geben soll, wo Leute nur mit dem Handy laufen, also dass es keine Zusammenstöße gibt. Was hier aber interessant ist, ist das, was ich eingangs gesagt habe, die Generation Y ist eben nicht die Generation Y weltweit. Während hier die Generation Y, also alle, die ungefähr in den 80er, 90er Jahren geboren sind, also jetzt so um die 20, 30 sind, durchaus im Arbeitsmarkt als demanding erscheinen, sind durchaus in Italien, Spanien oder USA gar nicht dem so, weil da ist die Arbeitslosigkeit viel höher. Trotzdem gibt es Übereinstimmungen und darauf gehe ich dann gleich ein. Aber vorher möchte ich noch auf die alte Generation eingehen. Warum? Weil die alte Generation X, also die Babyboomer und auch die Generation davor, eine starke Prägung ausgelöst haben. Das ist die Generation der Eltern der Generation X in Europa, also die alten 60er, 68er, wie man sagte. Und die haben dazu geführt, dass verschiedene Werte in unserer Gesellschaft geprägt worden sind. Also es geht nicht nur immer um Technologie, sondern auch um Prägung durch die Gesellschaft. Die Definition von Generationen hier eingeschoben ist tatsächlich nicht nur die gleichen Geburtenjahrgänge, sondern eben auch vor allem die Prägung der Gesellschaft in einem bestimmten Zeitabschnitt. Und warum das so ist, komme ich gleich darauf zu sprechen. Die Generation X hat natürlich neben diesen alten Geräten, ich glaube, die meisten, die jetzt gerade da zuhören, kennen dieses Gerät noch zumindest. Ich hatte am Wochenende Familientreffen. Wir haben so ein großes Familientreffen mit so 150 bis 200 Leuten. Und da habe ich das mal vorgestellt und da waren Generation Z und Alphas dabei, die kannten das Gerät halt nicht. Ja? Also es ist tatsächlich wahr, da haben sich 5 gemeldet, die kannten das Gerät einfach nicht. Das ist eine Schreibmaschine, für viele vielleicht noch gerade vorstellbar. Auch ein Fernseher wird immer seltener. Ich meine, die ganzen neuen Generationen würden sich nicht mehr vor den Fernseher setzen. Warum sollte man dumme Programme abwarten? Es ist doch einfacher, das runter zu streamen. So, was ist passiert? Und das ist jetzt wichtig. Die Generation X, zumindest in Europa, hat eine starke Arbeitslosenquote und die dann nochmal durch die Wiedervereinigung verstärkt worden ist. Unter diesem Bild, man kann keinen Arbeitsplatz per se bekommen, auch wenn man einigermaßen eine gute Qualifikation hat, also sei es eine grundständige Lehre, Ausbildung, praktische Ausbildung, Studium, führt notwendigerweise nicht zum Job. Das führt dazu, dass, und das kommt nachher zu tragen, dass die neue Generation extrem unter einem Stress lebt, nämlich unter dem Stress der vorgehenden Generation, dass doch Leistung und Noten sehr wichtig sind. Da komme ich dann nachher noch drauf zu sprechen. Dann der Klassiker, so ein Silberling, aber das kennt ja jeder, kann nicht weitergehen. Gehen wir doch gleich in die Generation Y. Das ist so eine Art Sandwich-Generation. Und man fragt sich, ist es eine Reset-Generation? Also ist es eine Generation, die sich plötzlich ganz neuen Fragestellungen aussetzt? Das Wort Generation Y kommt ursprünglich tatsächlich von der Fragestellung, dass sich diese Generation immer mehr auseinandersetzt. Muss ich so leben, wie ich lebe? Ist nicht die Lebensplanung, sollte die nicht anders sein? Man spricht übrigens auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern von Life-Domain-Balance. Das wurde in den vor 5 bis 10 Jahren wurde das mehr eingeführt, weil die Arbeit als solche ja gar nicht mehr wirklich existiert, weil die Arbeit ja schon eigentlich inkludiert ist in unserem Leben. Das übrigens wird jetzt wieder von der Generation Z in Frage gestellt, die eine strikte Abgrenzung haben wollen. Das wird also sehr spannend im Arbeitsleben, wenn diese 3 Generationen zusammenarbeiten. Das habe ich nur zum Aufwecken gebracht. Das hat nichts direkt, das ist nur Generation Y, das war jetzt so ein Scherz. Die Sachen, das ist ein Y-Chromosom. Seid ihr noch alle dabei, oder?
Du wirst das Nicken nicht sehen können. Also okay. Wir sind immer noch vollzählig, so wie ich das einschätzen kann.
Klar. Dann gehen wir weiter. Was sind auch Themen, die inzwischen überhaupt keine Diskussion mehr sind? Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, es wurde letztes Jahr sogar die Hochzeit zwischen Gleichgeschlechtlichen zugelassen, davor noch, in der Generation davor teilweise sogar unter strafrechtlichen Gesetzgebung, strafrechtlichen Verfolgung gestellt. Die Gleichberechtigung von Frauen hat zugenommen, inwieweit das wirklich umgesetzt worden ist, wenn man das mit skandinavischen Ländern vergleicht, sei dahingestellt. Aber gerade dieses Beispiel fand ich ganz gut unten, weil nämlich man sieht auch durchaus Frauen heutzutage als Handwerker und als gleichberechtigte Arbeitnehmer auch auf Großbaustellen, also auch im Bau, im Handwerk. Das war früher nicht gang und gäbe. Und jetzt kommen wir zu dem großen Thema, was ist wichtig für die Generation Y? Es gibt drei wichtige Sachen. Erstmal müssen sie besser Leistung bringen. Zweitens müssen sie beste Leistung bringen. Und erstens ist natürlich, sie müssen Top-Performer sein. Also am Ende dreht sich alles um Leistung, Leistung, Leistung. Und das führt dazu, dass, und das kann man durchaus beobachten, dass viele dieser Generationen durchaus schon mit Anfang bis Ende 20 total ausgebrannt sind. Also ich sehe es immer wieder, dass Studierende überhaupt gar nicht mehr am normalen studentischen Leben teilnehmen wollen oder können, weil sie eigentlich schon alles irgendwo erlebt haben oder müde geworden sind, ob der schnellen Bewerkstelligung dieser Leistungspyramide. Auch spannend ist, dass gewissermaßen wie in der Vergangenheit es üblich war, dass man auch ins Ausland gehen wollte. Dieser Drang verspürt meistens die neuen oder verspüren die neuen Generationen nicht mehr. Lieber ein Settling und von einem ruhigen Ort aus arbeiten. Und ich glaube nicht persönlich, das ist meine persönliche Einschätzung, das kann man nicht beweisen momentan, es ist sicherlich nicht daran gelegen, dass die Generation nicht weniger interessiert ist, aber ich glaube persönlich, dass sie einfach durch diesen ganzen Stress, der übrigens auch schon im Kindergarten beginnt, es geht ja schon darum, wer baut die höchsten Türme, das wird ja auch schon gemessen, es wird publiziert, Kindergärten, Grundschulen wollen in die Presse kommen, diese Sachen werden alle schon dargestellt. Also insofern ist es interessant, aber ich glaube, für die neue Generation zum Teil auch schwierig. So, dann, was wollen Menschen? Sie wollen natürlich nicht nur gute Noten und ein positives Feedback. Es geht letztendlich auch um eine Identifikation. Und dieses Bild ist so klasse, es ist von 2013 und ist komplett schon überholt. Deswegen habe ich es reingebracht, weil wenn man mal betrachtet, was die alte Generation X sagt, Vinyl, und die neue sagt MP3, das ist schon längst überholt, weil inzwischen ist Vinyl schon wieder interessanter und die meisten kennen schon gar keine Schallplatten mehr, aber die neue Generation steht voll auf Schallplatten. Auch Rolling Stones und Rock und 80er, 90er Jahre Musik kommt bei der neuen Generation besser an als bei der Generation davor. Phonebook und Facebook, ja, die wahrscheinlich ist die Generation auf der rechten Seite, die Generation X, da steht in Facebook drin, während die junge Generation schon links aus Facebook raus ist und Snapchat und sonst wo unterwegs ist. Ja, Obama ist leider auch schon vorbei, die Episode. Jetzt haben wir eine neue Regierung. So sieht Generation Y aus. Das ist für meinen Studierenden aufgenommen. Man kann die Gesichter nicht erkennen. Die Datenschutzrichtlinie ist erst am nächsten Montag. Was man sehen kann, ganz normale junge Menschen, ein paar Attribute, zum Beispiel die weißen Turnschuhe, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Aber ansonsten ganz normal, wie wir auch, wie jeder auch. Jetzt habe ich einfach mal was ganz Böses gemacht. Ich habe mal einfach die Generation Y einfach stereotypisiert. Man nehme das ist wirklich was ganz Subjektives jetzt. Ich hatte allerdings, wenn ich das auch im anderen Rahmen mal zeige, also Teile dieser Präsentation, immer einen großen Lacheffekt gehabt. weil das doch spannend war, dass viele dem zugestimmt haben. Also, man sieht sie eigentlich auf dem Straßenbild oder an der Uni oder im Job immer mit einer Flasche. Also, ich hoffe jetzt nicht immer Bier, aber Wasser mindestens. Im Rucksack sind mindestens auch 1 bis 2 Behälter dafür. Tattoos, die jetzt übrigens jetzt wieder bei der neuen Generation verschwinden, aber Tattoos üblicherweise, wenigstens ein kleines Tattoo, spannenderweise auch mit Headset, meistens kabellos und irgendein Mobile Device. Family and Friends spielen eine wichtige Rolle. Und Global Traveling bis 30, das ist dann versiegt, das hatte ich schon gesagt. Brand Preference ist nach wie vor da, auch wenn die weißen Schuhe weiß sind, ist es doch zumindest von einer guten Marke. Und gesundes Ernährung und sich gesund halten. Das sind so die Stereotypisierungen dieser Generation. Ich würde mal ganz gerne kurz in die Runde fragen, wer wird dem überhaupt zustimmen? Ich weiß, es ist natürlich gebiased, wenn ich so frage. Oder wer sagt, das widerspricht seinen Beobachtungen? Nur mal so ein Stimmungsbild.
Ich kann da zustimmen.
Ja, ich habe dich ja beeinflusst wahrscheinlich. Ne?
Also ich auch überwiegend. Also ich bin ja Generation Y. Vor allem, also gesünder Ernährung ist bei uns halt wirklich ziemlich Thema, glaube ich. Immer eine Flasche dabei auch, Headset und so weiter auch. Tattoos dachte ich jetzt kurz so, da kenne ich jetzt irgendwie auch ganz viele Ältere, die so total zugepflastert sind auch mit Tattoos. Also bei uns haben viele so ein kleines, das stimmt, aber so irgendwie hat mich das jetzt eher so an Ältere erinnert. Aber unwichtiger Punkt.
Ja, nein, ich habe es wie gesagt auch stereotypisiert hier.
Ja, ja.
Was ich beobachtet habe, ich habe das hauptsächlich bei Studenten beobachtet, die meisten sind ja unauffällig von den Tattoos, also groß gepflastert eigentlich weniger. Ja. Was jetzt spannend wird, dass die neue Generation das weniger wieder macht. Ich habe da gleich was dahinter gelegt, aber es ist richtig, ja. Und die typischen, wie hießen die nochmal, Arschgeweih, glaube ich, ne?
Ja.
War so in den 80er, 90er Jahren, also es war die Generation da vorher.
Aber eben, deswegen, da waren wir nämlich schon zu jung noch.
Ja, genau. Und das Spannende ist, ich komme gleich drauf, womit das zusammenhängt. Und deswegen glaube ich eben, man muss aufpassen mit dieser Generationsdefinition aufgrund von irgendwelchen äußeren Erscheinungen. Die können stimmen und das ist das Klassische, was man ja im Interkulturellen hat, auch diese Stereotypisierung, um eine Aussage zu treffen, aber bei Weitem stimmt das nicht. Aber zum Beispiel, dass man mit einer Flasche Wasser rumläuft, erstens ist es gesünder und zweitens auch, dass man, keine Ahnung, mit einem Getränk überhaupt durch die Gegend läuft, ob das jetzt cool ist oder nicht, aber es ist halt zum Beispiel die To-Gos, ja? Da kann man natürlich auch über ökologische Sachen sprechen, aber es ist auch ein Zeitgeist, dass man die Sachen mitnimmt. Das war in Amerika schon üblich, in den 80er, 90er Jahren, dass jeder in seinem Auto eine Kaffeebox-Halterung hatte. Und inzwischen ist man halt on the road. Ja? Das ist halt, der Mobilität auch geschuldet.
Und kurze Info noch für dich. Die Kollegin Sabine Preuße, die auch im RTC Online-Team ist, übernimmt den Chat, wenn sie denn zu Wort kommt. Kannst du dir kurz vorstellen, was im Chat alles angesprochen wird?
Ja, gerne. Also
nur als Zwischenbemerkung. Sie kommt dann mit rein.
Genau. Okay, ist es schon überlaufen? Ich habe nicht hingeschaut, weil ich habe den ausgeblendet.
Könnt ihr mich denn hören eigentlich?
Nur ganz feine Stimme höre ich.
Nur eine ganz feine Stimme. Ist jetzt besser?
Immer noch leise. Leise,
aber schön.
Ja, leise, aber schön. Okay, das hilft. Ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Also im Chat ist große Zustimmung.
Ah, okay.
Genau, auch zu den Tattoos.
Ja, aber vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Das hilft sehr. Die Sache ist, es ist wirklich in der Hand, wirklich differenzierter darzustellen. Und wenn man mich fragt, wenn mich Reporter auch fragen, das will natürlich keine Reporter und keine Zeitung hören, es ist halt viel differenzierter darzustellen. Nur natürlich, sowas kann man schlecht publizieren. Ich habe jetzt kürzlich mit einem großen Verlag auch über eine neue Publikation von meinem neuen Leadership-Buch gesprochen. Die wollen halt immer eine relativ schwarz-weiße Darstellung haben. Und gerade in so einem gesellschaftlichen Kontext ist es halt fast nicht möglich. Deswegen, ich sage auch immer, es ist eine Art Teaser, was ich heute vorstelle. Und ich versuche das auch noch ein bisschen am Ende ein bisschen stärker auf wissenschaftliche Füße zu stellen, aber ich bitte das schon mal im Hinterkopf zu behalten. Es kann nur eine Grobdarstellung sein. Dann gehe ich jetzt mal weiter, wenn es recht ist. Was habe ich dahinter gestellt? Also das ist die, ich habe mir das mit den Megatrends verbunden. Auf die komme ich gleich nochmal im Ganzen zu sprechen. Also womit hat es zu tun, dass wir auf jeden Fall mobil sind, die Tattoos tatsächlich, um eine stärkere Individualisierung darzustellen. Und das ist in der Tat ein Thema, was leider auch jetzt traurige Bedeutung gewinnt, wenn man sich die politische Lage global anschaut. Wenn Menschen keine Beziehung haben zu bestimmten Dingen, dann versuchen sie, das sich selber zu schaffen. Also im Sinne von, haben sie keine Loyalität oder haben sie keine Bodenhaftung, versuchen sie natürlich stärker, sich mit spezifischen Sachen zu identifizieren. Und das sind meistens, drückt sich in Radikalisierung aus. Auch wenn welche lost sind, man versucht dann, und man weiß das ja, Maslow-Pyramide hin und her, aber je stärker man sich nicht mehr identifizieren kann mit Dingen, desto weiter geht man in der Pyramide rückwärts auf die Basis. Und das sind dann halt bis zu den Urinstinkten, die uns treiben. Und das sind Sachen, die typischerweise sind. Deswegen haben übrigens die Tattoos auch, das ist eine mögliche Erklärung, ich weiß nicht, ob die allein sprechend ist, aber deswegen haben die zum Beispiel in unserer Gesellschaft auch Einzug gehalten, weil man natürlich einfach sich abheben konnte. Auch wie man sich kleidet. Es gibt inzwischen keinen typischen Kleidungsstil mehr per se, was auch die Modeschöpfer einerseits begeistert, andererseits es ist ja heutzutage jedem überlassen, was er inzwischen anzieht. Es gibt keine Gleichmäßigkeit. Auch die weißen Schuhe, die ich damals bei den, die man verhäuft in der Generation Y sieht, ist weitaus natürlich nicht jeder, der von der Generation Y ist. Ich könnte jetzt Frau V fragen, ob sie weiße Sneakers trägt. Ich weiß nicht, trifft das zu?
Nee. Also Sneakers ja, aber weiße nicht.
Aber weiß ich nicht, genau. Also Sneakers, da haben die meisten, aber das haben auch Generation X und Z. Aber weiß muss nicht unbedingt stimmen. Ne? Das ist so ein typisches Beispiel, wo das dann nicht stimmt. Dann Headset, tatsächlich wieder eine Ankopplung. Der Zugriff, also alles, was einen technisch an Features zur Verfügung steht, dass man das ausnutzt. Ich meine, alle profitieren davon. Aber was interessant und immer stärker kommt, ist eben dieses Bedürfnis dieser Bodenhaftung wieder. Und viele, ich mache auch gerade eine große Studie, also wer Interesse hat, kann gerne daran teilnehmen. Ich werde jetzt irgendwann dann die Publikation, nachdem ein paar Tausende jetzt teilgenommen haben, jetzt in der nächsten Zeit freigeben. Da habe ich viele von Generation X, Y und Z und vor allem Y befragt. Und der Trend, was ich soweit ich die Auswertung schon grob durchgeschaut habe, zeigt sich, dass wieder ein starker retrograder Trend zu Werten, wie ich schon sagte, aber auch zu Familien und Freunden ist. Also man setzt sich auch wieder hin mit dem Brettspiel, man switcht das, man schaltet das Handy aus, man versucht sich wieder zu unterhalten. Es werden auch wieder Zeitungen gekauft, Journals. Ich habe jetzt kürzlich mal eine nicht repräsentative Umfrage gemacht unter jüngeren Studierenden, die mir gesagt haben, dass sie durchaus wieder Zeitungen kaufen, was sie früher nicht getan haben, oder zum Beispiel auch ein Papiertagebuch bzw. Papierkalender führen, also ausschließlich. Früher gab es mal einen Übergang, wo auch elektronische Papierkalender geführt wurden und beides. Jetzt geht der Trend wieder komplett zu einem Papier. Ob das jetzt an der NSA liegt, weiß ich nicht, aber man will, glaube ich, wieder haptische Dinge sich zu Gemüte führen. Dann das Reisen unter 30 stark ist und danach abebbt. Mal sehen, wie das weitergeht. Momentan leiden da sehr viele Firmen darunter, nicht nur Konzerne, sondern auch Mittelständler. Ich hatte erst in den letzten Wochen dazu Gespräche mit Personalchefs, die das genau bestätigt haben und die auch etwas hilflos momentan sind. Wer ein Patientrezept dazu weiß, gerne gerne angeben nachher. Dann Brand Preference ist da. Also es wird gerne schon Marken spielen eine größere Rolle als früher. Das zeigt sich auch schon in der Schule. Und natürlich das Thema Gesundheit ist ein Thema, das in der Generation oder die Generation, die momentan aktiv sind in unserer Gesellschaft, und das ist, glaube ich, alle eingeschlossen, sind viel stärker, aber das Aufwachsen mit gesunder Ernährung, das ist gut. Ich habe jetzt bewusst ein bisschen länger hier auf dem Slide zugebracht, weil ich habe jetzt mal einfach was ganz Böses gemacht. Ich bin dafür schon gescholten worden, ich weiß das, ja. Was sind negative Dinge? Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von Arbeitgebern, nicht nur Personalern, sondern auch Managern. Ich habe die mal einfach so ganz grob zusammengefasst. Das ist sehr subjektiv, ich weiß das, aber es ist auch eine Sache, und das ist jetzt auch kein Fingerpointing, sondern es ist einfach zum Teil eine notwendige Konsequenz aus Umständen. Also da braucht sich jetzt keiner angegriffen, finde ich, bitte auch die der Generation Y angehören, das nicht persönlich zu nehmen. Das erste Thema ist das größte, und ich sage jedem, der darüber lacht, stellen Sie sich selber vor, Sie sind jetzt genau in dieser Situation, Sie haben gerade eine Ausbildung oder Sie haben den ersten Job, sind Young Professional, und dann sollen Sie unter 100 Millionen Optionen entscheiden. Also die Möglichkeiten, die heute gegeben sind, sind riesig. Und dadurch wird natürlich die meisten verängstigt, übrigens auch die Eltern von der Generation Y überhaupt zu entscheiden. Es wird natürlich vorgeworfen, dass viele Manager dadurch noch weniger entscheidungsbereit sind. Das gab es aber schon immer. Also es gibt, ein guter Manager ist ja entscheidungsbereit. Die meisten sind es ja sowieso nicht. Aber das wird noch mal ein bisschen verschärft, diese Situation. Dann eine Identifikation mit einem Unternehmen gibt es in der Form wie in der Generation X ante sozusagen, also Generation vor X, wo ganze Generationen in einem Konzern oder in einer Firma waren, das gibt es nicht mehr. Es gibt eine gewisse Loyalitätsferne, wobei man muss aufpassen, ich finde eigentlich, es ist eine Illoyalität im Sinne von vom Gesamt-Career-Pfad im Leben. Durchaus kann eine Loyalität da sein für eine gewisse Zeit. Das ist dann eine temporale Loyalität. Business Ethics, No Work Ethics. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, Business Ethik ja, aber dass man gewissermaßen mehr Leistung bringt, als man bringen müsste, das ist erstmal oft nicht zu sehen. Und zum Teil gilt die Generation Y zum Teil mit überzogenen Vorstellungen, sowohl vom Gehalt als auch mit anderen Dingen. Ob das sich so weiter darstellt, Tatsache ist, dass es tatsächlich viele Recruiting-Gespräche gibt, wo Personaler entsetzt sind, teilweise um der Forderung, also auch Forderung als Einstiegsgehalt, wo sie schon darstellen, dass sie das gar nicht im Sinne von den Leistungsspektren, die in der Firma da sind, Gehaltsbänder und so weiter, gar nicht darstellbar sind. Dann Social Responsibility, Low Charity, Political Activity. Ja, sie diskutieren gerne, aber wenn es um spezielle Engagement geht, sei es anders. Also ich bin im Rotary Club, ich kenne auch Rotaract, also die jungen Rotarier, da gibt es auch einen Haufen, sodass mir es manchmal schwerfällt zu sagen, dass da wirklich kein Engagement da ist. Aber insgesamt beklagen wohl die meisten Verbände, dass sie keinen Nachwuchs haben. Dann die indirekte Kommunikation, ich überspringe mal, die Limited Dedication, das ein bisschen wenig aktive, aber die indirekte Kommunikation, also der virtuelle Kontakt, dass das stärker zunimmt, das ist ungelogen, weil man natürlich über Chatforen, also WhatsApp und so weiter, natürlich viel schneller mit viel, viel mehr Leuten kommunizieren kann. Man kann seine Gedanken, seine Gefühle teilen in Form von Bildern, Aussagen, YouTubes. Das ist wesentlich besser geworden. Die Frage ist nur, ob es nicht auch zum Riesenstress geworden ist, weil man nicht nur zeitlich damit sich auseinandersetzt, sondern natürlich auch dementsprechend reagieren muss. So, das war mal ganz kurz eine etwas weitere Ausführung. Die nächsten Charts sind dann wieder schneller. Vielleicht mal Frage ans Chatpoint, ob es Neuigkeiten gibt.
Keine Neuigkeiten zurzeit.
Sind noch alle dabei? Da sind die schon im Biergarten.
Ja, zumindest ist erkennbar, dass noch alle da sind. Ja, Beteiligung, frag ruhig. Ich denke mal, Fragen werden auch beantwortet.
Konkret. Alles klar, super. Sobald was ist, auch gerne, wenn was nicht verständlich ist, sofort unterbrechen. So, ich schau mal gerade. Genau. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Megatrends, die ich so ein bisschen schon angeteased habe, die uns nämlich führen, also die natürlich auch die Generation führen. Also der erste Megatrend ist die Internationalisierung. Also die Internationalisierung ist genau das Thema, dass alles international wird, Firmen sind international aufgestellt, man arbeitet international, man ist interkulturell stärker verflochten und das ist eigentlich wunderschön, wenn man sagen will, weil man natürlich interessante neue Kulturen kennenlernt, internationale Fragestellungen bearbeitet. Das wirkt erstmal sehr positiv. Die negative, die Schattenseite sehen wir gerade zur Zeit, dass auf diesem Rücken der Internationalisierung auch viele Ängste natürlich da sind. Und wenn es dann später um Job und auch die Politik geht, wird es immer diffuser. Das heißt, die Welt wird dadurch auch wesentlich komplexer und vor allem volatiler. Ich meine, wir standen schon kurz am Abgrund vom Dritten Weltkrieg und der ist dann wieder entschärft worden jetzt zwar, aber man sieht, wie stark die Schwankungen sind. Diese Schwankungen gab es in dieser Form natürlich nicht. Es gab zwar immer schon gefährliche Momente, Kuba-Krise und so weiter, aber die Chance, dass es natürlich kippt, ist groß. Umgekehrt stehen die Chancen, zusammen zu kooperieren, wenn man sich zusammenschließt und Dinge gemeinsam macht, ist viel größer. Das heißt, man wächst eigentlich in einer sehr, sehr verflochtenen Welt auf. Das Zweite ist, da komme ich gleich zum klassischen Thema, das ist natürlich das Altersgap, das uns hauptsächlich in der westlichen Welt beschäftigt. Das ist übrigens kein Thema in Afrika und Asien. Da haben wir eher das Thema, dass wir schauen müssten, dass wir die junge Generation, die sehr massiv ist, noch die Alten mitnimmt. Bei uns ist es momentan in Europa und vor allem in Deutschland wird es auch in den nächsten 20 Jahren eine Herausforderung werden, wie wir das überwinden. Übrigens, es hat nichts mit dem Alter als solchem zu tun, also mit dem physischen Alter, sondern vor allem die Frage ist, wie weit das mentale Alter uns zu schaffen macht. Und da sind wir dann wieder beim Thema satt sein von zu viel Stress. Ja? Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht das Thema schon bald haben, dass die Generation Z dann möglicherweise der Generation Y vorwirft, dass sie dazu träge sei. Wobei die Generation Y ziemlich ausgeblutet worden ist. Also ich will mir mal vorstellen, ein Schüler, der G8 gemacht hat, und dann gleich ins Studium gehen sollte. Als Beispiel, ich hatte eine Masterandin, die war mit 21 komplett fertig. Man kann sich überlegen, mit 5,5 im Kindergarten und so weiter, keine größeren Urlaube zwischendurch gemacht, 2 Businesses noch aufgemacht zwischendurch. Solche Menschen sind natürlich von der Gesellschaft sehr willkommen, aber die Frage ist natürlich, ob die nicht extrem leiden auch drunter. Das Dritte ist die Virtualität. Die ist schon da. Also wir arbeiten auch jetzt gerade im Moment sehr virtuell. Sie wissen ja gar nicht, ob ich wirklich real bin. Ich könnte jetzt auch ein Avatar sein, weil der Arndt Albrecht hat heute keine Lust gehabt. Der sitzt im Biergarten gerade. Hat gedacht, Mensch, Avatar, mach das mal. Das merken die eh nicht. Ja, das Bild ist ja auch unscharf und so, ne? Wer weiß, ob ich wirklich real bin. In Zukunft wird das immer mehr tatsächlich so sein. Aber ich schwöre euch, ich bin es tatsächlich. Aber es wird dann so sein, dass man Hologramme, Abbilder von einem selber oder auch eben Avatars einsetzt. Das wird schon immer stärker oder ist immer stärker verbreitet, hat natürlich den Vorteil, dass wir Sachen outsourcen können sozusagen. Der Nachteil ist, dass bei vielen Dingen doch noch die Persönlichkeit oder sage ich mal, die persönliche Erscheinung wichtig ist. Wir haben das gerade, solange noch Menschen miteinander zusammenarbeiten, und das ist wieder ein Begriff aus dem New Leadership, brauchen wir, weil natürlich unser Urinstinkt, das limbische System, ja, das wissen diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, alles mit Emotionen behaftet und wir über Emotionen ja auch Vertrauen aufbauen. Und letzten Endes wird uns auch das schöne Star Wars, das ist übrigens einer der Gründe, warum das Bild nicht erscheinen darf, Star Wars wäre schlecht, wenn ich das hier so publiziere, das ist klassischerweise zur Vertrauensbildung da. Ne? Und es ist auch ein Thema übrigens bei Star Wars gewesen, Vertrauen und die Weitergabe von Informationen, die dann ja auch manipuliert worden ist in den neuesten Filmen. So, das nächste ist der globale Zugriff. Ja, das wissen die meisten, das ist NSA, aber ob sie jetzt NSA nehmen oder Google oder Facebook, es ist überall oder gegenwärtig. Auch die Datenschutzrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft ist natürlich nur ein sag ich mal, Pass pro Toto, um dich offiziell abzuschützen. Ich meine, es ist klar, dass es überall dem Auseinander gibt. Dann natürlich die Komplexität. Wir tragen sehr viele Hüte und vor allem, das macht die meisten Kopfschmerzen. Wir haben verschiedene Jobs zur gleichen Zeit, wir haben verschiedene Aufgaben zur gleichen Zeit. Der klassische Ausübende, wie man früher sagt, die Profession, also die Arbeit in einem bestimmten Bereich gibt es gar nicht mehr. Also es gibt keinen, der nicht für Personal zuständig ist, gleichzeitig noch irgendwie Projektmanagement machen, sagen muss, Controller ist. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und selbst ein klassischer Handwerker ohne IT-Kenntnisse kann ja schon keinen Job mehr ausführen. Es gibt kaum noch Bereiche, wo man eigentlich nicht IT-Sprachkenntnisse oder Projektmanagement-Kenntnisse haben muss. Die Fluktuation, das hatten wir schon gesprochen, wie oft man von einem Teich in den anderen springt, also man kann da eigentlich schon gleich mehrere Gefäße hinstellen. Viele von uns, denke ich, die auch hier gerade teilnehmen, haben nicht nur in einer Firma bisher gearbeitet, sondern hatten bisher schon mehr als einen Arbeitgeber. Der Durchschnitt wird 5 bis 8 Arbeitgeber sein zurzeit oder für die meisten, die jetzt ins Berufsleben eintreten. Wahrscheinlich könnte die Fluktuation sogar höher werden. Oder es geht halt komplett wieder zurück, dass man total in die Retro-Schleife geht. Das wäre eine spannende Sache. Das nächste ist die Interkonnektivität. Das ist nur ein Beispiel von verschiedenen Banken, die miteinander vernetzt sind. Ich glaube, das waren Banken. Ja, es wundert einem nicht, dass es, wenn es zum Crash kommt, dass wir natürlich da mit allen Sachen drin hängen. Das kann man aber auch für alle anderen Bereiche nehmen. Wir wissen, wie anfällig es ist, wenn irgendwas mal was hatten wir kürzlich? In München gab es mal einen Stromausfall, da hing aber halt nicht nur Strom dran, sondern sämtliche Netzbetreiber von den Mobilfunk, also keiner konnte mehr seinen Mobilfunk hier in München mehr benutzen. Das war weitaus schlimmer, als dass Tiefkühltruhen abgetaucht wurden den halben Tag. Aber das ist eben die Sache, dass wir von solchen Sachen abhängig sind. Business und Privatleben, das hat gute Seiten als auch schlechte Seiten. Die guten Seiten sind natürlich, man kann, wie ich jetzt auch, ich sitze hier daheim in meinem Arbeitszimmer, ich kann mit euch reden, wir müssen uns jetzt nicht irgendwo treffen, wir können von dort aus arbeiten, wo wir wollen. Der Nachteil natürlich oft, wird auch beklagt, man hat kein Privatleben mehr, weil eigentlich das Business jederzeit da ist. Die Generation früher, die hatte so ein Hardware-Telefon. Und wenn das dann in der Arbeit, wenn man aus der Arbeit weggefahren ist, hat man halt das Telefon auch dort gelassen. und man wurde auch privat nicht angerufen. Das heißt, man war wirklich befreit. Dieser Feierabend, wie es so schön alles, der war wirklich gegeben. Heutzutage checkt man meistens noch die ganzen Messengers und E-Mails bis kurz vorm Schlafen gehen oder auf Flughäfen oder sonst wo. Dann das lebenslange Lernen. Das ist eine Sache, die sicherlich uns alle uns beschäftigen wird. Und diese Gentlemans hier, die sicher, ich sehe, dass der 80 schon sind, die sich auch mit dem Online-Training beschäftigen. Man sollte vor all denen Respekt haben. Uns wird es immer schwerer fallen, weil natürlich auch der Pace höher wird. Aber das ist eine Sache, die wichtig ist. Dann Performance by Competition. Das ist eine Sache, die hängt mit der Internationalisierung zusammen. Es ist eigentlich ein antiquiertes Bild. Man sollte eigentlich gar nicht mehr hier China nehmen als Beispiel. Schon viel zu teuer geworden. Aber es gibt immer stärker einen Wettbewerb, der aufgrund von Leistung und von eben schnellerem Reagieren da sein wird. Man weiß selber, es gibt Menschen, die beim Einkaufen eigentlich immer schon mit dem ganzen Online-Portal die Verkäufer darauf hinweisen, dass ihr Produkt gerade um 13 teurer geworden ist, weil irgendwo auf der Welt das Produkt billiger geworden ist und mit solchen schnelllebigen Zeiten muss man sich auseinandersetzen. So, was hat das jetzt mit Generation Y zu tun? Was sind die Erwartungen? Das Thema, was viele haben, ist einfach, Mensch, was mache ich? Ich kann so viel machen und könnte auch so viel machen und man kann es auch alles machen. Früher waren da ja irgendwelche Klassen Einfriedigung, also irgendwelche Klassenbegrenzungen, dann gab es Begrenzungen im Sinne von irgendwelchen Noten, da gibt es jetzt vielleicht noch Mangus Clausus, eigentlich vielleicht noch Medizin, wird aber jetzt auch gekippt. Aber theoretisch, wenn einer durchschnittlich intelligent ist, kann er heutzutage alles machen. Ja? Also bis auf, keine Ahnung, Rapper und so, da muss man vielleicht gewissermaßen oder irgendwelche, sage ich mal, Talente haben. Aber ansonsten, die meisten Berufe zum gewissen Grade sind erlernbar. Das Thema ist nur, dass viele Trends da sind, aber ich immer das gerne das Lied der Spice Girls bringe, What I Really, Really Want. Eigentlich ist es viel wichtiger, dass man herausbekommt, was will man eigentlich? Und was ist eigentlich der Traumjob? Und da geht schon los, weil die meisten wissen schon nicht, was mit der Work-Life-Balance oder mit der Life-Domain-Balance ist. Und das ist eben das Thema. Auch das ist nicht ausreichend mehr. Man will eigentlich jeden Tag irgendeine Herausforderung haben. Also viele sagen auch schon, wenn sie in den Job gehen, ganz ehrlich, der Job ist mir egal. Ich will auch, Bezahlung ist sowieso gut, denke ich mal. Aber ich will jeden Tag auf gar keinen Fall Routine haben. Ich will immer eine Herausforderung haben. Und das ist natürlich schwierig, weil nicht immer überall Herausforderungen sind. Oder das sind dann solche Herausforderungen, dass man diese Herausforderung auch nicht haben will, weil die Herausforderung zu groß ist. Dann das Gesundheitsthema. Also es soll auch noch gesundes Leben sein. Man soll natürlich auch noch entspannt sein. Also man soll glücklich sein und zusätzlich soll man noch Freude am Job haben. Und dann natürlich noch Timeouts haben, weil man natürlich ab und zu gestresst ist. Und dann soll man noch irgendwie Belohnungen so bekommen, wie man es gerne à la carte hätte. Und dann auch zusätzlich eine Flexibilität haben. Und das ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt noch leisten? Und dann ist die Frage, müssen wir dann die Generation nicht doch ganz anders gestalten? Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht so eine Generation, die danach dann kommt? Und der Blick des Schlüsselloch sagt uns dann, hier ist das Beispiel von einem Hologramm, reales Hologramm, hier, ich glaube, von ja, die Sushop, also die Dame schwebt da, sieht total real aus, und die Frage ist, was machen wir jetzt? Und das ist die Generation Z, das sind diejenigen, die jetzt gerade so am in der Schule sind, die sind komplett mit diesen ganzen Hintergründen, die wir vorab erzählt haben, gar nicht aufgewachsen. Die sind eigentlich direkt mit der, ja, man sieht hier noch übrigens eine antiquierte Maus mit Kabel, die sind komplett mit sämtlichen Devices aufgewachsen und dem wird man das in die Hand gelegt haben. Aber so spannend, wie es ist, jeder weiß es, man schaut manchmal Kleinkindern zu, wie sie bei der Mama oder beim Papa versuchen, eine Illustrierte mit diesem doppelt gespreizten Finger das Bild von der Zeitung zu vergrößern. Und wenn man das sieht, dann weiß man, dass die Generation Z schon längst da ist, die übrigens auch wieder hier durchaus retrograde Sachen macht. Also man sieht viele wieder Kickboard fahren oder Skateboard fahren hier, feiern gerne und wieder sehr traditionell gekleidet. Also ich bringe das jetzt für die, die jetzt nicht in der letzten Zeit auf Volksfesten waren oder volksadäquaten Festen, muss man eher sagen. Aber spannend ist, dass jetzt überall Tracht getragen wird. Auch wer aus der Stuttgarter Gegend kommt, Warsten, dass dort der bayerische Lederhose und Dirndl getragen werden oder auch selbst in Hamburg und Berlin Oktoberfeste abgehalten werden. Das sind so alles Zeichen, dass doch der Hang nach Tradition wichtig ist. Und die Frage ist natürlich jetzt, woran das liegt, dass wir so eine starke Verjüngung haben. Und das liegt daran, dass wir eigentlich einen totalen Überhang haben. Wenn man das sich anschaut, das ist so die Bevölkerungspyramide von Deutschland, die jeder von der Schulzeit kennt. Wir haben diese Urnenstruktur. Und tatsächlich ist es so, dass sich das jetzt natürlich langsam ausdünnt. Das heißt, wir sind, das ist Today, ist ein bisschen falsch, das ist von 2010, glaube ich, gewesen, 11. Das heißt, in so 2030 haben wir dann eher eine sehr schlanke Pyramide, sodass das die Generationen wieder mehr ausgeglichen sind. Momentan haben wir es aber tatsächlich so, dass die Generationen, und das ist das, was uns herausfordert, tatsächlich alle drei Generationen gleichzeitig am Arbeitsplatz sind. Und das war bisher nicht so stark und vor allem, dass jetzt noch die Generation X wesentlich im Überhang ist. Wenn man sich andere Länder anschaut oder global, sieht man, dass diese Trend überhaupt nicht da ist. Also da ist es eher so, dass die junge Generation komplett nachströmt, während die alte überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, das ist eigentlich nicht verständlich, das hängt aber damit zusammen, dass in den vielen sogenannten Schwellenländern sind oder ärmeren Ländern der Erde Kindersterblichkeit zurückgeht und Gesundheitsstatus besser wird, aber trotzdem natürlich das ein falsches Bild darstellt, weil die meisten, die man hier sieht, natürlich nicht an der Businesswelt partizipieren. Leider. Und auch nicht im Bildungs- und Gesundheitssystem. Trotzdem ändert sich die Welt dort und man weiß, dass wenn man sich zum Beispiel Indien anschaut, ja, da geht es zwar auch in die Richtung Urnenform, aber die haben ganz andere Generation Y-Themen als wir zum Beispiel. Da ist die Generation Y total im Überhang. Während bei uns das nicht der Fall ist oder Brasilien. Nur das nur mal zum Hintergedanken, also was wir hier in Europa sehen oder in Deutschland, ist nicht das Gleiche. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Was war mit Generation X? Früher ging es darum, employable zu sein. Also alles ging darum, um der Firma zu dienen und alles so zu machen, dass die Firma mit einem arbeiten konnte. Und dass der Arbeitnehmer das tat, was der Arbeitgeber wollte. Heutzutage ist das nicht mehr ausreichend, was früher gewünscht wurde. Also irgendwelche Zahlen, dass man Grundrechenarten tun konnte, okay. Ne, dann ging es darum, Sie können Englisch sprechen, super, Sie können eine Fremdsprache. Heutzutage wird man das schon nicht mehr sagen. IT-Grundkenntnisse, ja, vielleicht MS Office vielleicht. Selbstmanagement, klar, zusammenarbeiten, bisschen lösungsorientiert denken, ja. Neu denkt man da anders. Man sollte virtuell arbeiten können, also virtuell Teams. Das, was wir gerade tun zurzeit, wobei leider ich jetzt nur die ganze Zeit spreche, normalerweise wäre in virtuellen Teams viel größere Kommunikation, also von allen Teilnehmern natürlich. Und wie es zum Beispiel in agilen Projekt-Settings ist, wie zum Beispiel Scrum, wo in nur kurzen Abschnitten sehr viel Kommunikation fließt, dafür aber in einer stetigen Folge. auf, dass man viele Sachen offline klärt, als dass man sie persönlich klärt. Gut, das nächste. Das Arbeiten oder Job Training, ich denke, das ist was Altes, aber auch was Neues. Aber die 24/7 Zugriffszeit wird verstärkt werden, wobei ich schon sagte, die neue Generation, ich habe schon Verlautbarungen gehört, dass sie nicht mehr bereit sind und sagen, ich will ab 18, 19 Uhr will ich wirklich meine Ruhe haben. Nach wie vor ist es aber so, dass man zu jeder Zeit erreichbar ist. Dieses Bild ist ein bisschen, naja, vielleicht für einige geschmacklos. Wenn ich aber sagen darf, dass ich schon einige Video- und Telefonkonferenzen hatte, wo ähnliche Geräusche im Hintergrund gelaufen sind, ist das sicherlich sehr real. Die Business- und Privatsphäre verschränkt sich da. Ne? Sie kennen ja alle dieses eine, das Video geht jetzt wahrscheinlich hier nicht, das ist zu viel der Features. Nee, mag er nicht. Gut. Das ist ein Video, das ist eine Sony-Werbung, wer sich es anschauen mag. Das ist einer, der arbeitet am Computer und da kommt seine Frau nach Hause und freut sich, dass sie ihren Mann sieht und zieht sich dann aus mit Jesus und so weiter. Aber er ist gerade in der Videokonferenz mit Japan und er kann es dann auch nicht mehr schaffen, das Mikrofon auszustellen und das Video, sodass das etwas peinlich ist. Das ist gemeint. Gut, dann 150% Einsatz mit den Folgen. Wir haben so viel Burnout, Patienten zu beklagen oder Personen, die unter Stresssymptomen leiden wie noch nie zuvor. Dann, was früher noch klar war, dass es klare Karrierepfade gibt, das ist auch nicht mehr. Es gibt viele verschiedene. Und jetzt kommen wir zu diesen verschiedenen Skills, die man haben muss. Man muss inzwischen multilingual sein, trans-interkulturell. Man muss Controlling-Aktivitäten haben. Projektmanagement ist sowieso State of the Art. Leadership. Und hier habe ich vergessen, weil wir gerade beim RTC sind. Coaching als Leadership-Tool ist eins der sicherlich nicht wegzudenkenden Führungsstile. Links habe ich jetzt das Wort Agile rausgelassen, zwar, aber ich finde das beliebig überall einsetzen. Also das relativ flexible, angepasste Arbeiten wird immer eine Rolle spielen. Und das ist eine Sache, die alle immer updated zu halten, sehr schwierig. Also die Frage ist wirklich, ob Roboter das, und am Anfang hat ja schon jemand gesagt, ob das, wer hat das da durchgestrichen? Irgendeine interaktiv hier rumgemalt. Geht aber gleich wieder weg. Nee, der bleibt. Jürgen, hast du da rumgekritzelt?
Nee, keine Ahnung.
Habe ich das
gemacht? Ist ja noch nicht passiert, ist spannend.
Es macht Spaß, man kann immer so, aber eigentlich sollte es ein Zweipot gemalt werden, aber ist egal. Kleiner Sprung in der Schüssel. Jedenfalls, das Updated zu halten, ist relativ schwierig und das ist die Frage, ob man nicht doch längerfristig Roboter einsetzen sollte, die das besser können. Und das sage ich jetzt nicht sarkastisch, sondern selbst Mitarbeitergespräch, das objektiv gehalten werden sollte, ist vielleicht besser vom Roboter zu führen, erstmal zu führen. Die Auswertung kann man dann noch anders machen. Aber viele Sachen sind heutzutage zu subjektiv natürlich. Ne? Muss man die Frage stellen. Umgekehrt, wer will mit dem Roboter Gespräche führen? Ne? Wo sonst wäre, wer malte da mit? Das ist ja nett. Das scheint eine Freude zu haben.
Ist für mich also auch unerklärlich, aber tja.
Ja, normalerweise gibt es oben.
Kann so es sein, dass du das mit der Maus bist?
Nee, eigentlich.
Egal.
Der zweite Strich war ich, weil ich wollte ausprobieren, ob man es machen kann. Also, es war irgendein Teilnehmer.
Ja, man kann hier so, ich mache jetzt mal ein Smiley rein, ja. Man kann
das natürlich. Sage ich jetzt nichts dazu, dass deine Frau dich gerade durcheinander bringen will.
Ja, aber man sollte trotzdem nicht da reinmalen, ja?
Nein.
So. Und dann soll es nämlich auch wieder löschen können. So, Ich bin der Administrator. Wenn du es nochmal machst, gibt es Ärger, gell? So, jetzt machen wir mal weiter hier. So. Mal schauen jetzt, was sie mich hier rausgebracht hier. Gut. Also, was ist jetzt dieser Widerspruch, in dem wir uns befinden zwischen Generation X oder ich würde gar nicht mal Generation X sagen, sondern was ist im Widerspruch zwischen den Arbeitgebern, die teilweise auch Generation Y sind? Also es ist ja so, dass beide zusammen natürlich eine Interaktion bilden. Und ich sage auch meinen Studierenden immer, denken Sie daran, dass Sie ab morgen, wenn Sie Ihre Master-Thesis-Präsentation haben, morgen sind Sie auf der anderen Seite des Schreibtisches. Und in der Tat beschwert sich dann die alte Generation auch über die neue Generation Y wiederum. Deswegen ist das mit den Generationen, ich würde mal sagen, das ist zum Teil einfach nicht weiterführend. Aber was man anschauen kann, ist, wie man mit den verschiedenen Sachen umgehen kann. Während zum Beispiel früher die Erwartungshaltung wirklich war, ich bin mit meiner Firma verheiratet und ich kann auch zum Beispiel nicht kündigen, ist so eine Gedanke gar nicht da. Und die Fluktuation eigentlich in einem gewissen Maß ist total positiv. Und das sollte auch sicherlich nicht schlecht und sollte auch so bleiben. Eine Spezifikation vom Job, und da arbeite ich nur, war eine sehr bequeme Sache, ist aber auf unsere globale Ökonomie gar nicht mehr übertragbar. Deswegen ist eine Variabilität von verschiedenen Jobpositionen, also man spricht von Job Enlargement und Enrichment, also dass man verschiedene Jobs gleichzeitig macht, beziehungsweise auch Paralleljobs macht. Das ist die wichtige Sache. Die 150% Deployment-Rate, also die 150% Arbeitsrate, kann sowohl volksgesundheitlich schlecht, nicht gut sein, als auch müssen wir uns immer mehr Fragen stellen. Ich habe jetzt gerade auch wieder mehrere Arbeiten über Healthcare-Management in großen Firmen. Es werden zwar viele Programme aufgelegt, aber die Übel wird nicht, oder das Übel wird nicht an der Wurzel gepackt, weil es werden zwar super Programme aufgelegt, aber die Leute werden trotzdem nicht entlastet, weil eben so wenig Menschen da sind, die die speziellen Projekte machen können. Die 24/7-Zugriffsmöglichkeit mit klaren Pausen, warum nicht? Das würde auch wieder den Gesundheitsfaktor stärken. Und natürlich, dass es nicht mehr die fixierten Gehaltssysteme gibt, sondern dass wirklich nach Leistung bezahlt wird. Und zwar nicht nach persönlicher Leistung, wie man es früher gemacht hat, sondern heute geht man über und misst auch anhand von Teamleistung, damit eben gerade diese egoistische Note verschwindet. Dann natürlich Netzwerke Nummer 6, unbestritten wichtig. Und natürlich, dass man nicht nur im Job arbeitet, sondern eben auch neben dem Job. Gut, dann natürlich die Virtualität, dass das zukünftig wichtiger wird. Und natürlich, dass man auch kurzfristig reagieren müsste. Da kommen jetzt die agilen Methoden zwar auch zugute, wobei die meisten agilen Methoden, die zurzeit verkauft werden, im Business natürlicherweise alte Methoden sind und nicht wirklich was ganz, ganz Neues dabei ist. Und natürlich, dass Motivation früher eher bei den greifbaren Belohnungen lag und heutzutage natürlich mehr bei den immateriellen Werten. So, was müssen wir jetzt machen? Und so langsam komme ich dann schon in die Zielgerade. Wir müssen uns überlegen, was Employability wirklich sagt. Wir müssen uns überlegen, wir müssen wissen, warum man arbeitet, also dieses Warum, ja, was ist Motivation, warum arbeitet einer und in welcher Lebenssituation befindet sich derjenige, der eben diese Arbeit gerne unter diesen bestimmten Bedingungen auch erfüllen mag. Dann ist natürlich wichtig, wie jemand arbeitet, also was für Fähigkeiten hat. Und da komme ich, ich lehre ja auch an meiner Hochschule Human Resource Management und Leadership. Und das Thema, was viele vergessen, auch in der Industrie, ist, dass das Skillset, also auch die Befähigung, also Capabilities, was Leute können und das, was sie wollen, nicht immer kongruent ist. Beispiel, wenn einer im Finance ein super toller Zahlen, ein Mensch mit gutem Zahlengefühl und super gut im Finance ist, kann es trotzdem sein, dass er nie im Finance arbeiten möchte, weil es ihm keinen Spaß macht. Das heißt, diese Überlegung immer Intelligenzquotient und Skillset führt zum richtigen Job. Und da gibt es eine ganze Automatisierung, ganze Teste, die man macht. Das hilft uns nicht allein, weil wir gar nicht möglicherweise denjenigen in seinen Vorstellungen befriedigen und dadurch derjenige gar nicht volle Leistung bringen kann. Entschuldigung. So, dann natürlich die Frage, wie ist der verknüpft im Business? Und dann kommen wir genau zu diesen Kombinationen. Ich werde mal kurz mir ein Glas Wasser holen. Ihr könnt euch schon mal die Slide anschauen. Bitte mich kurz entschuldigen. So, Verzeihung, bevor der Frosch größer wird.
Wir hätten das Ganze quasi als Literaturtipp verkaufen können mit dem Hintergrund. Aber die waren leider nicht zu erkennen, die Titel.
Wisst ihr was?
Wir hätten das auch als Literaturtipp verkaufen können, aber leider waren die Titel nicht erkennbar im Hintergrund.
Ach, ich kann sie vorlesen, aber das sind gute und schlechte dabei. Aber es sind einige Coaching-Bücher dabei, aber Standardliteratur, das kennen die meisten sowieso wahrscheinlich. Aber ich mache jetzt nicht spezielle Werbung. Ich kann natürlich auch noch in die andere Richtung schwenken, da sind noch andere. Da ist eher die Psychologie-Medizin-Ecke und da ist mehr die Management-Ecke. So. Lassen Sie uns das mal alles anschauen. Also inzwischen gibt es halt eine multidirektive Wirkung und das ist genau das, wo wir uns alle mit beschäftigen müssen in der Zukunft. Fangen wir mal an, also mit dem Thema zu fragen, warum denn eigentlich? Ne? Und das ist dann verknüpft mit wem ich arbeite, also links unten, und wie man miteinander arbeitet. Also allein zwischen 3 und 2 oder 2 und 3, Reputation versus 360-Grad-Feedback, das ist ein Riesenthema. Für die, die im Coaching aktiv sind, das sind ja alle, die hier zuhören, Coaching aktiv. Und ich denke, die meisten machen auch Business Coaching. Also sind in Firmen mit verflochten. Und da weiß man, was das für ein Riesenthema ist. Ja? Auch diese Motivation from Mentors, da kann man durchaus das auch mit Coaching ersetzen. Ja? Die generelle Einflechtung und Arbeitsprozesse und Abhängigkeiten, Interest-Based Collaboration, also alles, was mit Personen zu tun hat, in einer Hochgeschwindigkeitswirtschaft, verlangt eben auch gerade vom Coaching genau diese Dinge. Ja? Dann natürlich dann Identity Development und Vocational Guidance, und da steckt eben auch diese Sache drin. Allerdings ist das kein Coaching, sondern leider ist auch oft einfach dieser Beratungswille da. Das werden viele, die im Coaching tagtäglich das Thema haben, dass oft Kunden gar nicht wollen, dass sie nachdenken, sondern lieber von einem, sag ich mal, erfahrenen Coach, der auch praktische Erfahrung hat, einfach hören möchten, wie ist es denn von eurer Erfahrung oder ihrer Erfahrung. Und das ist genau das Thema, dass heutzutage das so komplex ist, dass sie gar nicht gerne selber nachdenken, sondern am liebsten schon die Lösung parat haben. Auch diese gewisse Ungeduld spielt da natürlich eine Rolle. Was sind die Herausforderungen? Das sind natürlich die persönlichen, also alles, was mit Social Intelligenz zu tun hat, also sprich die Interpersonal Skills, wie es so schön heißt, also ich habe das nur mal einen Ausschnitt gebracht, also es gibt weitaus mehr Publikationen, weitaus verflochtene Sachen. Das war mal, was ich auch immer auf Sales-Schulungen bringe, die Verbindung, wie stark persönliche Fähigkeiten zum Erfolg im Verkauf führen. Und das sind jetzt einfach nur Literatur und Studien. Aber das, ohne das jetzt zu sehen, jeder weiß, wie stark es wichtig ist, empathisch zu sein oder empathisch zu agieren. Voraussetzung ist natürlich auch, dass man gewisse Authentizität hat. Und das ist genau das, was ich auch auf meinen Leadership-Seminaren immer sage, wenn es nicht möglich ist, das darzustellen, wird es auch nie zum langfristigen Erfolg in einer Mitarbeiter-Vorgesetzten- oder kollegialen Beziehung gehen. Also der IQ, also der Intelligenzquotient oder Emotional Quotient, vielleicht haben einige das gelesen, das Buch in den 15 Jahren, hat gezeigt, dass es doch auch neben der normalen Leistung, der kognitiven Leistung, halt auch noch andere Fähigkeiten gibt. So, 4 Gen 1, was heißt das? 4 Generationen, ein Working Place, das ist genau das, was wir gerade haben in Deutschland. Und wenn man das mal nochmal als Übersichtschart bringt, dann sieht man einfach mal, das ist jetzt natürlich wieder stereotypisiert, das weiß ich, aber einfach mal die Haltung, Arbeitsmoral, Einstellung zur Autorität, das ist alles stereotypisiert, weiß ich, Führung durch Beziehung, Perspektive, Ablehnung, unterschiedlich kann es gar nicht sein. Und wir wissen schon jetzt, wie schwierig es für jemand ist, der 22 ist und einem 60-Jährigen sagen muss, was er zu tun hat. Oder wenn man in einem Team sitzt und irgendwas Neues einführen möchte, wie kritisch manche gegenüber das sind und wie offen andere dafür sind. Und jetzt muss man sich noch interkulturell vorstellen. Wir haben ja verschiedene Kulturen. Also ich meine jetzt, wo Leute sozialisiert worden sind, also im ethnisch, national. Und jetzt noch die Persönlichkeit. Also wir mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da sage ich immer viel Spaß, ja, weil das ist eine Heterogenität, die es gar nicht weiter möglich ist. Deswegen ist hier nur situatives Führen angezeigt, aber das ist natürlich in einem hochgetakteten Arbeitsumfeld sehr, sehr schwierig, immer super durchzuführen. Gut, das würde ich jetzt überspringen. Ach, die Flexibilität, das hatte ich vorhin schon gebracht, dass man verschiedene Firmen hat oder dass man verschiedene Pathways hat. Das würde ich jetzt auch nochmal hier rauslassen. Es gibt so ein Cafeteria-Modell, das hatte ich mal entwickelt, schon auch schon Ewigkeit her, vor 8 Jahren, dass man überlegt hat, dass man verschiedene Dinge angibt als Unternehmen, um einer Generation Y oder auch Z einfach eine bessere grundsätzliche Arbeitsbedingung zu schaffen. Und da gehören halt viele Sachen rein. Die erste Säule der Belohnung, zur Belohnung, also Bezahlung, Belohnungssysteme, leistungsbezogene Vergütung, aber auch Sachen wie Gesundheit und Arbeitsumfeld, wie auch natürlich individuelle Dinge wie Karriere und Business Coaching oder verschiedene Tätigkeitsfelder. Und das ist eigentlich State of the Art, dass man sowas anbietet. Das können kleine und Mittelständler genauso tun wie Großkonzerne, in der unterschiedlichen Ausprägung natürlich, aber an dem werden wir uns messen lassen müssen. Und das müssen wir sicherlich einbringen. Das andere Thema, was uns auch noch sehr beschäftigt wird, ist die Virtualität. Und das ist eine uralte Studie von 2012, die ich mit meiner Frau zusammen gemacht habe. Und da kam raus, was wichtig ist und was für Trainings da durchgeführt wird. Und ich weiß es selber. Ich habe morgen wieder ein Leadership-Seminar, Basic Success for Leadership, hier in München und ich weiß es jetzt schon, wie bei den anderen Vorgängen in den letzten Jahren auch, da sitzen dann Kollegen drin, die sind schon seit einem Jahr Führungskraft, sind von heute auf morgen befördert worden, meistens sogar aus der Linie, aus einem Team raus und dann stellen sie fest, dass sie nicht zurechtkommen, gerade im virtuellen Kontext und dann schlagen sie auf. Leider meistens zu spät, weil dann schon viel, sag ich mal, an Sachen, die hätten besser laufen können, nicht gerade optimal verlaufen sind. Das ist das, was Firmen nicht auf dem Radar haben. Und da sage ich immer, man muss die Leute nicht zum externen Trainer schicken. Es wäre gut, wenn man viel mehr Wert darauf legen würde, dass man die Kollegen kontinuierlich weiterbildet. Und das ist, wie man sieht, gerade Kommunikation, virtuelle Kommunikation, was wir jetzt hier alle machen, allein, dass wir hier dran teilnehmen, zeigt ja Interesse und auch Kompetenz. Aber damit dann umzugehen, auch in der Diskussion dann, das ist nochmal etwas herausfordernd. Also zum Beispiel, ich habe es ja jetzt einfach, ich sitze hier und erzähle euch was Schönes hier über die Dinge. Aber eigentlich hätten wir jetzt auch noch chatten müssen und gleichzeitig noch diskutieren müssen. Das ist auch weiters schwieriger natürlich. So, what I really, really want. Und das ist das, was ich gerne nicht nur in Vorlesungen bringe, sondern auch bei Beratungsprojekten, bei Arbeitgebern. Es sind drei Sachen und da darf man gerne die alten, alle die alten Motivationstheorien kennen, die gerne vergessen, Maslow und Herzberg. Interessanter sind eben diese Prozessmotivationstheorien und da ist Vroom und Laura, die haben die ja zusammen entwickelt, schon früher entwickelt, aber weiter differenziert, dass es eben wichtig ist, was die Mitarbeiter als Wertigkeit oder als wertvolle Belohnung perzeptieren, also was sie als empfinden als Belohnung. Und das kann alles sein. Das kann auch eine Umgebung sein, wo sie gerne arbeiten. Dann ist die Frage, wiefern kann man es ermöglichen, dass diese Mitarbeiter das so gestalten, dass sie das erreichen, was sie als Belohnung empfinden. Und letztendlich müssen wir auch sicherstellen, dass wir eben genau auch das dann am Ende auch zur Verfügung stellen können. Also in anderen Worten, wenn jemand gerne in einer bestimmten, keine Ahnung, der will bestimmt Projektmanager werden, weil ihn ein bestimmtes Projekt sehr interessiert, dann müssen wir ihn dafür ausbilden, dass er dieses Projekt auch so gestalten und führen kann. Aber wir müssen ihm dann auch letztendlich auch die Möglichkeit geben, dass dieses Projekt auch tatsächlich existiert. Und würden wir das nicht machen, dann kann diese ganze Theorie, Erwartungstheorie, weiß jeder, wird die Erwartung nicht erfüllt, ist es noch schlimmer, weil Leute, die Erwartung nicht erfüllt bekommen, sind noch frustrierter als je zuvor. Das heißt, es ist natürlich eine schwierige Sache eigentlich, aber andererseits, wenn man weiß, was die Leute wollen, ist es kein Thema. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das jetzt umsetzen? Und das ist eben, indem man eine hohe Flexibilität an den Tag legt, sowohl an Arbeitszeiten, aber auch an Lokalen. Ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben über disruptive Organisationsformen. Ich habe das auch unter Kollegen sehr kontrovers diskutiert, beziehungsweise ich wurde auch zum Teil angefeindet, dass ich etwas sehr radikal denken würde. Ich bin trotzdem dem treu geblieben. Ich glaube, dass wir sehr andere Formate von Organisationen haben werden, wo wir nicht nur an Zeit, sondern auch viel flexibler an Orte gebunden sind, aber auch, was eine Firma später sein wird. Also, was ist eine Firma später? Glücklicherweise ist es ein Konglomerat aus Spezialunterfirmen und nicht diese hergebrachte alte Firma, die wir kennen. Das zweite ist neue Organisationsmodelle, also was wir jetzt machen, virtuelle Teams, die sich zusammenschließen, selbst organisieren. Ich schaue mir sehr gerne, weil ich vom Erststudium Naturwissenschaftler bin, die Natur an in vielen Dingen. Und da gibt es selbst Organismen, die sich selbst zusammenbauen und wieder auseinanderfallen und dann wieder sich neu aggregieren. Solche Sachen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch stärker wird. Wir haben es heute schon, ich habe selber, dass ich manchmal für Kollegen bei Beratungsaufträgen unter einem ganz anderen Namen arbeite. Also ich erscheine da gar nicht mehr in meiner Firma, sondern arbeite unter deren Firmennamen sozusagen. Sowas kennt ihr vielleicht auch, wenn es um Großaufträge gibt, dass man sich dann selbst zusammen organisiert. Das Dritte, dass es viel stärker auch individualisiert, customized, wie es so schön heißt, personenebene bezogene Weiterentwicklung geht. Und da ist gerade das Thema Coaching ein Riesentopic. Die Frage ist, ob sich Coaching in riesiger Breite durchsetzt, weil es natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Aber meine Prognose ist, dass Coaching eigentlich die einzige Wahl ist, um Leute wirklich erstmal herauszufinden, was die Leute wirklich, wirklich wollen. Also, dass sie selber herausfinden, was sie wollen. Und zweitens auch zur Karriereentwicklung ein Nonplusultra. Also gut News für alle, die heute Abend zuhören, auch von der Perspektive der Generation aus gesehen. Dann wieder ein bisschen eine bittere Pille, wobei ich finde es eigentlich immer eine positive Pille, aber Lifelong Learning, also welche, die sich jetzt sagen, naja, ich habe jetzt genug ausgelernt in meinem Leben und das war's dann, das wird uns nicht reichen. Andererseits ist es auch gut, dass man sich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigt, sodass man nicht nur aktualisiert bleibt, sondern auch mental fähig ist, weil wir wissen, dass die Aktivierung von Gehirnarealen und deren ständige Aktivität uns vor chronischen Erkrankungen, gerade zerebraler Art, auch man ist jetzt davon überzeugt, dass viele Demenzarten möglicherweise sogar jedenfalls zeitlich herausgezögert werden können. Und das Letzte ist, da ist natürlich Attrition Avoidance, das ist also dieses Verbrennen von Personal, übrigens auch nicht nur in die Burnout-Richtung, sondern auch in die Bore-Out-Richtung, also sprich, dass die Leute zu Tode gelangweilt werden. Die ungleichmäßige Arbeitsverteilung, das wird noch ein Riesenthema werden, weil natürlich die Erwartungen an den Mitarbeiter natürlich noch gesteigert werden. So, was könnte man dann für 2020 ableiten?
Arndt, eine Sekunde bitte. Nur als Hinweis zwischendurch, wenn ich das richtig sehe, hast du noch 3 Charts. Da wir zeitmäßig schon uns dem Ende nähern, würde ich dir gerne einfach noch die 5 Minuten zusätzlich geben, nur als Information für alle anderen.
So ein kleines ich habe sie überzogen.
Ja, mach ich mich. Ich finde es spannend. Und ich bin sofort ich fertig. Davon aus, andere auch.
Also ich habe eigentlich nur 2 Charts. Also das ABC, was wichtig ist, wirklich im Umgang mit unserer neuen Generation, gilt für alle, für beide Seiten. Also man sollte sich gegenseitig mal fragen, was die Erwartungshaltung ist. Das wird übrigens von beiden Seiten oft nicht getan. Man sollte realistisch bleiben auf beiden Seiten und man sollte mehr über Job and Life sich bewusst werden, dass beides wichtig ist und dass das eine nicht das andere überwiegen darf. Natürlich, dass es wirklich einen Ausgleich darstellen sollte und dass das eine auch das andere befruchtet. Also, dass man das eine von dem anderen nicht trennen kann. Genau. Und deswegen halte ich es hier mit Spock, der immer LLIP gesagt hat, Live Long and Prosper, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank. Wenn du die Bildschirmpräsentation beendest, dann siehst du auch die Gesichter hoffentlich.
Ja.
Dann haben wir die ganze Gruppe wieder da. Ja, du müsstest den Bildschirm wieder freigeben.
Ja, das weiß ich.
Unten steht irgendwo stoppen.
Ja, genau, stoppen. Ich bin da gerade hier. Da, so. Jetzt.
Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank. Ich wünschte, wir hätten jetzt noch Zeit für Diskussionen, aber erstmal Dankeschön an dich für den spannenden Vortrag.
Gerne.
Ja, wir machen das ganz, ganz kurz, damit vielleicht noch ein, zwei Fragen gestellt werden können. Bitte schalten Sie die Mikrofone ein und fragen Sie einfach da, wo Fragen noch offen sind oder Kommentare. Ich habe gleich auch noch einen Vorschlag ganz zum Schluss, aber würde erstmal gerne noch Raum geben für Fragen, die vielleicht noch offen sind.
Ja, dann würde ich vielleicht gerade mal was fragen, und zwar, ich mache auch mit einer Kollegin zusammen ganz viel zu diesem Thema. Sie ist Babyboomer, Übergang X und ich eben Y-er. Wir machen da ganz viel zum intergenerationalen Zusammenarbeit. Bei uns stellt sich gerade so ein bisschen die Frage aufgrund eines neuen Auftrags im Ost, also in den neuen Bundesländern, inwiefern man das, sage ich mal, das ganze Modell und unser Wissen sozusagen auf die neuen Bundesländer übertragen kann, da ja da doch andere Prägungen waren.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also bei den neuen Bundesländern, wenn man das, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff auch noch mal nennen darf, aber
ja, ich weiß auch nicht.
Jeder weiß, was gemeint ist. Ist es tatsächlich so, dass dort die Generation X komplett anders ist als die Generation X in Westdeutschland? Also wer Hofstede oder Globe Study anschaut oder andere Untersuchungen, weiß, dass es unterschiedlich ist, weil politisch und auch gesellschaftlich ganz andere Bedingungen da waren, sodass man da schon aufpassen muss. Da ist eine ganz andere Erwartungshaltung, und zwar auch von der Überlegung Hierarchie, also praktisch Power Distance, ist der wichtige Unterschied zwischen Vorgesetzten und der es ausführt, aber auch, das kann man ja sehen, wie man will, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, da war eben schon so eine Work-Life-Balance, dass Frauen durchaus integrierter waren als bei uns in Westdeutschland, also wenn ich das mal als welche Generation X bin, das hat sich schon verändert, aber das wäscht sich jetzt raus auch, klar, das ist wie bei allen Dingen, wo verschiedene Generationsübergänge da sind. Aber in der Tat ist es tatsächlich anders. Die Denkweise ist dann tatsächlich auch anders, und das Bewusstsein zum Beispiel oder die Wichtigkeit von Beruf, die Wichtigkeit, loyal zu sein, das ist alles anders. Das würde ich, also wenn ihr Workshops macht, würde ich auf jeden Fall das einmal abfragen. Das ist das Einfachste. Wie seht ihr das? Also diese ganzen Worte Kommunikation, Beispiel einer Kommunikation. Aber die sagen Kommunikation, was ist für euch wichtig bei der Kommunikation? Da kann sein, dass da kommt, es ist mir wichtig, dass man sich sieht und dass man sich trifft und dass man sich austauscht. Das ist vielleicht wichtiger, als wenn Sie das jetzt mit jemandem vergleichen, also wenn Sie jemanden aus Dresden oder aus Köln nehmen. Es kann sein, dass sich das unterscheidet. Aber es wird auch viele Gemeinsamkeiten geben. Also ich habe nur festgestellt, von meiner Erfahrung, das war aber eher in der Beratung als im Coaching, dass sich oft in kritischen Situationen, also in Stresssituationen, Konflikten, haben sich die Parteien meistens etwas anders verhalten. Und auch eine andere Erwartungshaltung gab. Zum Beispiel, da war die Erwartungshaltung, dass das eher von Top-Down geschlichtet wurde, als dass es von integrativ, von der Linie her geschlichtet wurde. Aber das ist nur meine Erfahrung. Konnte dadurch aber schon viele Konflikte auch lösen. Aber ansonsten grundsätzliche Dinge, da muss man auch aufpassen, dass man es nicht so weit sind, man auch nicht auseinander.
Ja, ja. Nee, aber da wir einfach gemerkt haben, dass ganz viel auch einfach um Werteaustausch geht und Prägung, macht das natürlich doch einen anderen Unterschied. Also das kann man sicher halt nicht eins zu eins übertragen. Und das wäre jetzt halt einfach so gewesen, absolut, haben Sie eine Erfahrung oder eine, irgendwie vielleicht auch konkret was literaturtechnisch, was Sie empfehlen können, sondern sich da noch ein bisschen drauf.
Aber also Literatur, jetzt hätte ich jetzt nicht die rechte Empfehlung, aber was man machen kann, also das Klassiker im Coaching ist, dass man die Werte oder Glaubenssätze abfragt praktisch, ich weiß jetzt nicht, ob das eine reine Coaching oder eine Beratung oder Training ist, weiß ich nicht.
Ja, wir sind beide Coaches, aber machen einen Workshop, einen interaktiven dazu. Also das ist schon.
Kann man aber trotzdem einführen, also es wäre eine klassische Coaching-Einstiegs-Option, dass man eben diese verschiedenen Werte oder Lebensglaubenssätze abfragt. Ja. Und mit dieser Technik oder dem Tool Lebensglaubenssätze kann man schon sehr viel herausbekommen.
Ja.
Das kann man allerdings nur im kleinen Kreise machen, dann müssen wir halt kleine Gruppen machen. Ja, aber wenn man das gut moderiert, kann man diese Coaching-Methode auch durchaus für so einen Workshop mit verwenden.
Ja. Okay, super. Danke.
Gerne. Okay. Ich glaube, das, was noch interessant sein könnte, das ist, dass wir mal Veranstaltungen anbieten, die sich dann ausschließlich mit Praxisdiskussionen beschäftigen. Das heißt, das, was du jetzt uns alles theoretisch vorgestellt hast, Arne, da nochmal so in die Praxis reinzugehen, so was heißt das denn jetzt für uns Coaches? Da sind Werteveränderungen da ist, da sind andere Motivationsebenen da, also das bedeutet ja etwas für uns, für unsere Arbeit. Könntest du dir vorstellen, dass wir da mal eine Veranstaltung vielleicht später im Jahr oder Anfang nächsten Jahres machen, wo es
ausgerichtet
wird? Ja, Diskussionen.
Gerne. Und was man dann machen könnte, wir könnten da gleich, dass es nicht nur so ein grober Austausch ist, dass man dann daraus vielleicht auch einfach mal eine Sammlung zieht, das einfach dann auch publiziert, was wir uns vorstellen, was wir für Tools haben, was man machen könnte. Dass man dann gleich Dinge mit Köpfen macht und das vielleicht der Allgemeinheit dann auch zur Verfügung stellt.
Sehr gerne. Also das ist auch im Sinne dieser Plattform, dass wir da immer wieder auch Impulse weitergeben können.
Ja, sehr gerne. Ja.
In Anbetracht der Zeit, das Problem ist bei diesen Veranstaltungen, wenn sie virtuell laufen, sind auch jetzt die Blumen nur virtuell. Also bitte fühl dich geehrt durch einen virtuellen Blumenstrauß oder eine virtuelle Flasche Wein.
Vielen Dank.
Wobei, das können wir noch live nachholen. Den letzten Satz, also würde ich gerne Michael Marx übergeben. Michael, wenn du noch da bist, denn Michael ist unser nächster Referent. Wenn du 3-4 Sätze sagen magst, ich überfall dich jetzt gerade, zu deinem Thema, dann ist das vielleicht auch schon ein gutes Amuse-Gueule als Verabschiedung in den Abend. Ansonsten danke ich für alle Beteiligungen und dir nochmal herzlichen Dank, Arndt, für den tollen Vortrag.
Gerne.
Vielen Dank. Michael.
Ja, also nächstes Mal sprechen wir über Suizide. Ihr merkt gleich, dass es kein deutsches Muttersprache bin. eigentlich habe ich kein Deutsch gesprochen in ein paar Wochen. Ich wohne jetzt in Colorado. Es ist jetzt also hier auch bei 2.500 Meter. Und wir reden also nächstes Mal über Suizide, weil ich aus der Leiter der Ethic Community of Practice für ICF bemerkt haben, dass wir immer die Coaches gesagt haben, ihr müssen was tun, wenn der Klient sagt, ich will mich umbringen, in welcher Form wie immer. Aber wir haben nie euch gesagt, was man machen kann. Und das wollen wir jetzt gleich ändern. Und es geht also wirklich dann so in eine Erkennung von den verschiedenen Stufen, von Risiken, von niedriger Risiko bis zum kritischen Risiko und was man in jedem Fall machen kann. Und also ein paar praktische Beispiele machen wir und Übungen und so weiter. So, ich bin gespannt drauf. Ja.
Herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen am 12. Juni. Das ist dann der nächste Termin. Und die weiteren Termine habe ich in den Chat gestellt. Ansonsten alles auf der Seite ATC Online. Und da finden Sie dann auch die etwas gekürzte Präsentation von Arndt heute und auch den Audiomitschnitt. Ich wünsche einen schönen Abend noch und wir sehen uns.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.